Das sollte funktionieren. Guten Morgen, liebe Freunde, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich staune immer wieder, was wir vorhin gehört haben, was der Michael gesagt hat, was die Anna gesagt hat, die Manuela, was wir gesungen haben im Lied. Das passt irgendwo alles auch wieder so zusammen. Und ich möchte trotzdem ganz kurz starten. Wir waren vor 2 Wochen fast 1000 Kilometer unterwegs auf einem Geburtstag an einem Tag und wir sind gefahren und das Navi hat uns eigentlich gesagt, wie wir fahren sollen und dann haben wir aber gesagt unterwegs, wir fahren aber doch eine andere Strecke und dann sind wir auf der anderen Strecke gewesen und als wir dann unterwegs waren, haben wir gehört, auf der anderen Strecke, was das Navi uns gesagt hat, war Vollsperrung und auf den Umleitungsstrecken 2 Stunden länger. Das war auf der A9 oben. Also da war alles dicht. Wir waren dankbar. Wir waren pünktlich auf der Geburtstagsfeier und war auch sehr schön. Ich möchte das aber zum Anlass nehmen. Es ist manchmal so, wir sind unterwegs, ja, und dann ist irgendwo ein Stau oder eine Umleitung. Und wir verstehen das nicht immer alles. Und ich weiß, mein Vater, der hat damals, da gab es noch keine Navis, zu mir gesagt, denk dran, es gibt auch manchmal einen anderen Weg, der besser ist. Und das ist auch nicht die Umleitung, die sich direkt anbietet. Der hat immer gesagt, second best. Das heißt, man fährt nicht da, wo vielleicht alle die den Stau umfahren wollen, sondern man fährt einen Weg, der doch etwas mehr Kurven macht und sich nicht so anbietet. Vielleicht auf einer Nebenstraße und wir haben das auch immer beherzigt und man muss sagen, man kommt in der Regel sehr zügig ans Ziel. So, und das ist im Leben genauso. Manchmal ist es nicht der gerade Weg oder das, was sich anbietet, sondern Gott geht mit uns manchmal Wege, die wir im ersten Moment nicht verstehen. Ich möchte über Elia sprechen und wir wollen dazu zusammen lesen aus 1. Könige 17. Ich denke, wir lesen so in 3 Abschnitten vielleicht. Wer möchte, kann mitlesen. 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Disbiter von den Beisassen Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm also: Gehe von hinnen und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bache Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bache wirst du trinken, und ich habe den Raben geboten, dich da selbst zu versorgen. Und er ging hin und tat nach dem Worte des Herrn. Er ging hin und blieb am Bache Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bache. Erstmal bis dahin. Elia im Alten Testament war ein Prophet. Und ganz einfach gesagt, ein Prophet war zur Zeit des Alten Testamentes sozusagen ein Sprachrohr Gottes. Und die Zeit, in der Elia lebte, war geprägt von Götzendienst. Man hatte sich von Gott immer mehr entfernt und hatte andere Götzen, tote Götzen, wie den Baal, sich aufgebaut. In der späteren Geschichte hört man da auch noch viel von dann. Aber in dieser Zeit, und deswegen sagt auch, steht in Vers 1, so wahr der Herr lebt. Das ist halt der Unterschied zwischen Götzen und dem Herrn. Götzen sind tot, der Herr lebt. So. Und Elia als Prophet war eigentlich dazu aufgefordert von Gott, die Menschen zur Umkehr zu bringen. So. Und dann geht jetzt Elia zu dem Ahab, zu dem König. Ich stelle mir das so vor, er geht in den Audienzsaal da rein. Ganz plötzlich, der wusste vielleicht gar nicht, dass er kommt. Er sagt ihm das. Das bezieht sich auch auf einer Stelle noch aus vorherigen Kapiteln aus dem Buch Mose. Und kündigt an Dürre. Und er kündigt an, dass es kein Tau und Regen geben wird. Im Übrigen ganz interessant, im Neuen Testament, in Jakobus 5, Vers 17, steht genau das, und da steht auch genau, das waren 3,5 Jahre. Also ganz, ganz erstaunlich, wie da die Bibel, ich sag mal, auch neutestamentlich zugreift, praktisch auch auf Begebenheiten aus dem Alten Testament. So, und jetzt geht Elia zu dem König hin, zu dem Ahab, und sagt ihm das. Und dann, und es geschah in Vers 2, das Wort des Herrn zu ihm also. Jetzt denkt man natürlich, jetzt hat er dem König gesagt, erstmal, dass Dürre sein wird. Dürre, warum? Es war eine geistliche Dürre auch. Im Prinzip, das spiegelte sozusagen die Zeit wider, weil man sich von Gott weggewandt hatte. Dann in Vers 2, und es geschah das Wort des Herrn zu ihm also, gehe von hinnen und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bache Krit. Jetzt können wir uns wahrscheinlich doch so richtig vorstellen. Der hatte von Gott den Auftrag, erstmal die Dürre anzukündigen. Und er war ja Prophet. Und was macht ein Prophet? Ein Prophet redet. Und dann hat er erstmal dem König das gesagt. Und dann sagt Gott zu ihm, so, und jetzt gehst du aber bitte an den Bach Krit und verbirgst dich. Also etwas, was eigentlich völlig, also das gehört doch nicht zum Propheten, zur Aufgabe des Propheten, sich verbergen. Das ist eigentlich unglaublich. Das kann doch nicht wahr sein. So, aber Elia macht eins, er geht. In Vers 5 heißt es, und er ging hin und tat nach dem Worte des Herrn. Er hat einen Auftrag bekommen und er geht. Und Gott zeigt ihm nur diesen einen Schritt. Wir wüssten oft gern für unser Leben, wo Gott uns haben will, wo unser Platz ist. Und wir wundern uns oft, dass wir das manchmal gar nicht so richtig wissen oder dass wir gar nicht so weit gucken können, dass wir nur im Endeffekt einen Schritt vorausgucken können. Aber das gehört ja zu Gottes Plan, auch mit uns, weil er möchte, dass wir in Abhängigkeit von ihm leben und handeln. Die Bibel ist auch kein Buch, wo ich sage, ach, ich bin jetzt in der Situation, ach, jetzt guckst du mal nach, jetzt musst du das tun und dann musst du das tun, sondern das ergibt sich daraus, in vielem den Willen Gottes zu tun, für das eigene Leben, da kommen wir nachher noch zu, aus verschiedenen Punkten. Ich kann vielleicht jetzt doch kurz einflechten. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Fachmann, bei Handys gibt es, glaube ich, so 3G und 4G. Ich weiß noch nicht mal richtig, was das ist. Man liest das immer nur bei den Beschreibungen. Die Bibel hat noch mehr Gs. Ich sag mal, was dazu gehört, die ist noch viel weiter. Da gehört zum Beispiel, und ich glaube, das ist, vielleicht kennen es einige auch von Modersohn, der hat darüber geredet, das ist zum Beispiel Gottes Wort. Das ist das Gebet. Das ist die Gemeinschaft. Das ist der Gehorsam, das ist der Glaube. Da haben wir schon 5 Gs und es gibt noch mehr Gs, wo wir uns daran erinnern dürfen, wie Gott uns führt und leitet, dass wir seinen Willen erkennen können. Also das ist das Beste, was einem passieren kann. Gottes Willen erkennen. Manchmal sagt man, das ist aber schwierig, also das kann man doch nicht. Man kann es vielleicht ahnen, aber kann ich das wirklich erkennen, was Gott möchte, was ich tun soll? Und auch da gibt es in der Bibel verschiedene Stellen. Epheser 5, muss jetzt nicht jeder aufschlagen, aber ich lese es vielleicht einfach mal. Epheser 5, Vers 17, es gibt einige Stellen, wo auch drin steht, was Gottes Wille ist. Epheser 5, Vers 17. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Also wir sollen verstehen, was der Wille Gottes sei. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da steht zum Beispiel, Dank saget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Und da gibt es, ich denke, das schaffen wir jetzt von der Zeit her nicht, es gibt noch viele Stellen in der Bibel, wo von Gottes Willen auch die Rede ist, auch für uns, für unser Leben. So, und Elia hat auch das gelernt. Die hat verschiedene Lektionen gelernt. Die erste, das hatten wir am Anfang, er hat einen Auftrag bekommen, er hat ihn ausgeführt. Er ist gegangen, er war gehorsam. Die zweite Lektion, er hat praktisch gehört, sozusagen. Oder er erstmal den Auftrag ausgeführt, er hat gehört. Dann das nächste, Gott hat einen Plan. Er hat gesagt, da selbst, er hat ihm genau gesagt, wo er hingehen soll, dem Elia. Für uns sagt er nicht, geh an den Ort oder an den, aber wir dürfen das aus der Bibel erkennen. Und manchmal wissen wir ganz genau, was wir zu tun haben oder wo wir hingehen sollen. Er sagt, und ich habe den Raben geboten, dich da selbst zu versorgen, also an diesem Ort. Im Übrigen, der Ort, den Gott möchte, dass wir sind, der Platz, das ist nicht immer das, was angenehm erscheint. Zum Beispiel bei Abraham und Lot, die standen auf dem Berge und Lot hat das fruchtbare Land gesehen und hat das gewählt. Der Segen war bei Abraham. Gott hat Abraham reich gesegnet. Er hat nicht das genommen, was vorteilhaft erschien. Elia, selbe oder ähnliche Begebenheit, er war am Bach. Er konnte nicht predigen, er konnte keine Umkehr predigen, dass die Leute Buße tun sollten. Nein, er war am Bach, er konnte gar nichts sagen, da war gar keiner. Und vor allen Dingen, jetzt kommt das Nächste, jetzt sagt Gott zu dem Elia, ich führe dich dahin und jetzt ich schicke dir die Raben, die dich versorgen. Also Raben sind Tiere, die eigentlich alles wegfressen. Also ich glaube, Bauern sind zum Teil nicht so freudig darüber, wenn die einfallen oder wenn da viele kommen, weil die im Prinzip alles wegpicken. So, also was völlig unnatürlich ist. Aber die Raben sollten ihn versorgen. Wie ist denn das heute? Gibt's das heute auch noch? Auch das gibt's heute noch. Eine ganz kleine Begebenheit auch nur, es war, ich glaube, die Nachkriegszeit war es, eine Familie, nicht eine Familie, eine Mutter, Witwe, saß mit ihren Kindern am Tisch und die hatten nichts zu essen. Die hatten nichts zu essen. Die saßen jetzt am Tisch, die hatten vorher immer noch und dann war der Rest aufgebraucht und dann saßen die am Tisch und hatten nichts. Und in der Verzweiflung hat die Mutter hier diese Begebenheit gelesen von Elia. Und dann sprang der eine kleine Junge auf und rannte zur Tür und machte die Tür auf. Es war Winter. Und da sagt die Mutter, was rennst du denn und machst die Tür auf? Und da sagt der Junge, ja Mama, du hast doch eben gerade gelesen, dass Gott den Raben zu Elia geschickt hat, dass die ihn versorgen sollten. Ja, wenn die Tür zu ist, können die doch gar nicht reinkommen. Und dann schmunzelte die Mutter etwas, sagte, hat vielleicht gedacht, ach, das wäre ja schön, aber der arme Junge, der wartet jetzt auf die Raben. Und was passierte? Es war bitterkalter Winter und die Tür war auf. Und jetzt, das ist kein Zufall, das ist halt Gott. Der Bürgermeister kam vorbei und hat gesehen, da steht die Tür sperrangelweit auf bei der Kälte. Und dann geht er rein und dann sieht er diese Witwe mit den Kindern am Tisch sitzen, ohne Essen. Und dann hat der Bürgermeister erstens denen sofort Essen zukommen lassen und er hat für sie gesorgt bis an ihr Lebensende. Die Raben müssen nicht Vögel sein, können auch Vögel sein, aber Gott hat Mittel und Wege, uns zu versorgen. Auch wenn es manchmal nicht so erscheint. Das ist zum Teil wunderbar, wenn man sowas erleben kann, dass ja, da, man ist dankbar und kann nur Gott loben und preisen über die Mittel und Wege, die ihm zur Verfügung stehen. Ich habe mir mal aufgeschrieben gehabt, der Unglaube schüttelt sozusagen den Kopf, der Zweifel zieht die Schulter. Ne? Also wie soll denn jetzt das weitergehen? Aber der Glaube erwartet, dass Gott sein Wort hält und freut sich über Gottes Wundertun. So wie der kleine Junge einfach nur geglaubt hat und die Tür aufgemacht hat. Und das können wir in unserem Leben auch immer wieder tun. Unsere Herzenstür dem Herrn auftun und sagen, Herr, hilf, gebrauche mich, lass mich deine Wunder schauen, dein Wort ist wahr. So, jetzt war Elia an dem Bach, jetzt hat er das eine erfahren, die Hilfe Gottes. Alles in Butter, alles schön, alles gut. Jetzt wollen wir mal weiterlesen. Lesen wir ab Vers 7. Weiter. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Lande. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm also, mache dich auf, gehe nach Zapat, das zu Zidon gehört, und bleibe daselbst. Siehe, ich habe daselbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe daselbst, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sprach, hole mir doch ein bisschen Brot in deiner Hand. Und sie sprach, so wahr der Herr lebt, dein Gott, wenn ich einen Kuchen habe, außer einer Handvoll Mehl im Topfe, und ein wenig Öl im Kruge, und siehe, ich lese ein paar Holzstücke auf und will hineingehen und es mir und meinem Sohne bereiten, dass wir es essen und dann sterben. Und Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, gehe hin, tue nach deinem Worte, doch bereite mir zuerst einen kleinen Kuchen davon und bringe ihn mir heraus. Und dir und deinem Sohne bereite danach. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topfe soll nicht ausgehen und das Öl im Kruge nicht abnehmen, bis auf den Tag, da der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Und sie ging hin und tat nach dem Worte Elias, und sie aß, er und sie und ihr Haus, viele Tage. Das Mehl im Topfe ging nicht aus und das Öl im Kruge nahm nicht ab, nach den Worten des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Jetzt war es für den Elia schon ganz schlimm gewesen, eigentlich dahin zu gehen, wo er nichts sagen konnte. Auch das ist zum Beispiel auch eine Weise Gottes, dass er in der Stille vorbereitet. Wir haben ganz viele Beispiele, auch in der Bibel. Auch Mose, bevor er das Volk Israel führte, weidete 40 Jahre die Herde seines Schwiegervaters Jethro. Das ist auch nicht eine Tätigkeit, wo man viel reden muss, eine Herde zu weiden. Da ist man in der Stille. Und Mose war ja auch eigentlich eher ein feuriger Typ. Er hatte ja vorher den Ägypter erschlagen. Ja, und dann ist er erstmal dahingeschickt worden. Und Gott hat ihn gebraucht, um das Volk aus dem Lande dann Ägypten herauszuführen. Und so ist es an vielen Stellen, im Übrigen auch der Herr Jesus, auch im Garten Gethsemane oder an anderen Begebenheiten oder auch ganz am Anfang seines Lebens, zog sich zurück in die Stille. Garten Gethsemane lesen wir dann auch, einen Steinwurf weit ging er weg von den anderen in die Stille, in das Gebet. Da haben wir auch wieder das Gebet in der Stille. So, jetzt ist Elia an dem Bach, die Raben versorgen ihn, er erfährt das. So, jetzt passiert aber Folgendes, der Bach vertrocknet. Und dann steht hier sogar, nach Verlauf einer Zeit, also der war nicht plötzlich, ach, jetzt kommt nichts mehr, ganz langsam wurde das weniger. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht einfach manchmal. Wenn man auf irgendwas angewiesen ist oder was braucht und es wird langsam weniger, da fragt man sich, warum denn das? Warum? Ganz typisch zum Beispiel, wir dürfen dankbar sein, wenn wir Arbeit haben. Aber es gibt auch manche, die sind arbeitslos oder werden arbeitslos. In der Regel weiß man das vorher. Dann vertraut man dem Herrn. Der Herr wird das schon richten. Der Herr wird mir schon das Rechte schenken. 3 Monate vorher, Gott hat doch einen Plan mit uns. So, und dann 2 Monate, 1 Monat. Jetzt könnte Gott doch langsam mal was schenken. So, und dann tritt vielleicht sogar der Fall ein, dass man arbeitslos wird. Und menschlich gesehen, das Vertrauen schwindet. Ist es wirklich so, dass Gott Großes zu tun vermag? Wir zweifeln dann oft. Und das will Gott nicht. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Der kann so Großes tun. Elia hat den Bach langsam vertrocknen sehen. Und Elia hat nicht gezweifelt. So, aber jetzt hat Gott ihm, als der Bach vertrocknet war, gesagt, was er tun soll. Und dann hat er ihm nicht gesagt, jetzt mal bildlich, geh irgendwo ans Meer oder sowas, wo viel Wasser ist. Sondern er hat ihn jetzt zu einer Witwe geschickt, nach Zapat. Zapat war das Land, wo man dem Götzendienst frönte sozusagen, wo man den Baal anbetete, wo Isabel herkam. Und genau da sollte er hingehen. Also da wollte er ja eigentlich nicht hin. Das war ja höchst gefährlich für ihn. So, und dann zu einer Witwe. Also jetzt, das darf man sich noch nicht mal vorstellen wie heute, wo man Versicherungen hat und alles, die einem helfen. Aber die Witwen damals, die waren wirklich arm, bettelarm, die hatten keine Versorgung. Und die sollte für ihn sorgen? Das kann doch einfach nicht sein. Da würden wir sagen, das kann ja überhaupt nicht Gottes Plan sein. Mit mir oder mit meinem Leben. Und manchmal ist es doch Gottes Weisheit, die dahinter steht. Und wir sehen hier in den folgenden Begebenheiten, wie das kommt. Für Elia war es sozusagen eine Tiefschule Gottes. Wir lernen, aber wir lernen oft auch aus Situationen, wo wir dastehen und nicht mehr ein noch aus wissen. Das ist Gottes wunderbare Art. Wir dürfen dann hinterher sagen, Gott hat das auch wunderbar getan, wie er uns geführt und geleitet hat. Aber durch die Tiefschule muss man erstmal gehen. Und das ist nicht angenehm. Hiob ist auch so einen Weg gegangen. In Hiob 22 heißt es, führen die Wege abwärts, so wirst du sagen, es geht empor. Das ist eine Einstellung, die man gerne haben möchte, dass wenn es einem nicht so gut geht, man doch sagen kann, es geht näher zum Herrn. So, und dann schickt ihr ihn ja dahin und jetzt haben wir die Situation, vorhin haben wir gesagt, Bachgrid, das war der, da wusste er genau, wo er hingehen sollte. Jetzt sollte er ja nur gehen nach Zarpat und eine Witwe. Na gut, da gibt's viele Witwen. An soll er sich denn wenden? Da. Ne? Wo soll er denn hingehen? Er hat ja nicht gesagt gekriegt, geh genau dahin oder, ne? Und dann geht er hin. Und als er an dem Eingang der Stadt, also an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe da selbst. Jetzt haben wir wieder das da selbst. Hatten wir vorhin schon mal. Da selbst, da war eine Witwe. Die hat Gott dahin geschickt. Das erinnert mich so an die Geschichte von Eliezer und Rebekka, der für Isaak die Braut gesucht hat, die auch da selbst war, an dem Brunnen. Gott weiß das. Das wissen wir oft nicht, aber Gott führt uns auf wunderbare Art und Weise. Es gibt zu allen Detailpunkten hier, auch in dieser Begebenheit, gibt es so viele Parallelen auch in Gottes Wort und auch in unserem Leben oft. So, und dann geht Elia jetzt zu der Witwe, das war jetzt dann klar. Und dann wundern wir uns dann doch schon mal, dann fordert, und die war natürlich arm, und die hatten nichts mehr zu essen. Also einmal noch essen, und dann wollten sie sterben. Und dann geht Elia zu ihr hin und sagt auch noch, und gib mir zuerst. Also, da hätten wir gesagt, hier, also, tickt's noch? Da ist jemand, der hat nichts, oder nur noch einmal zu essen und dann willst du das auch noch haben. Was will Gott von uns? Er will unser Herz. Und was gibt Gott? Ewiges Leben. Elia hat das gefordert. Im ersten Moment sagen wir, ach du meine Güte, also das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Was kommt da raus? Das Öl und das Mehl im Kruge ist nicht alle geworden. Aus dem Fordern kommt ein überreichliches Geben. Gott fordert unser Herz, aber er gibt unendlich viel dafür. Er gibt das Leben, so wie bei Elia, die Witwe auch, die brauchte sich plötzlich keine Sorgen mehr machen. Weil das Öl im Krug und das Mehl im Topf nicht alle ging. So ist es auch für uns. Wenn wir unser Leben den Herrn anvertrauen, dann haben wir ewiges Leben. Eine Stelle lesen aus Maleachi. Maleachi 3, Vers 10. Zum Ende hin. Und prüfet mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das war genau das, was hier passiert ist. Bis zum Übermaß ist es nicht alle gewesen. Der Herr bleibt niemals Schuldner bei Menschen. Das ist eine Eigenschaft Gottes, die er kann nicht Schuldner sein. Und er gibt nicht nur ein wenig. Heißt es auch in einem Lied. Und ich musste auch daran denken, manchmal, wenn wir auf dem Wege sind, dann gibt es für uns viele Entscheidungen, die wir treffen. Und wir wissen nicht immer genau, was ist richtig. Ich erinnere mich noch vor 2, 3, 4 Wochen, wo die Geschwister aus der Schweiz hier waren. Ich fand das auch beeindruckend, wo er gesagt hat, und dann war er arbeitslos und dann haben sich viele Türen plötzlich aufgetan. Und da wusste er nicht, ja, was mache ich jetzt? Wo er gesagt hat, und dann haben wir uns hingesetzt und gebetet, dass Gott doch alle Türen verschließt und eine einzige offen lässt. Und das ist, wo man dann weiß, das ist Gottes Weg, den er möchte, dass ich ihn gehe. Dazu gehört Glauben, dazu gehört Vertrauen, dazu gehört Gebet, die Gemeinschaft. Das sind die Punkte, vielleicht erinnern wir uns dann an die 5 Gs, die uns da helfen können. So, jetzt ist die Zeit schon ganz weit fortgeschritten. Ich könnte noch so viel erzählen. Ich möchte jetzt trotzdem in dem nächsten Abschnitt, oder wir lesen doch noch. Und es geschah nach diesen Dingen, ab Vers 17 bis 24, da wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank, und seine Krankheit wurde sehr schwer, so dass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sprach sie zu Elia, was haben wir miteinander zu schaffen, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Ungerechtigkeit ins Gedächtnis zu bringen und meinen Sohn zu töten. Und er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoße und brachte ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, hast du gar an der Witwe, bei der ich mich aufhalte, übel getan, ihren Sohn zu töten? Und er streckte sich 3-mal über das Kind und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in dasselbe zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias, und die Seele des Kindes kehrte wieder in dasselbe zurück, und er wurde lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es von dem Obergemach in das Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sprach, siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nunmehr erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Das ist der nächste Punkt. Wieder so eine Sache, wo auch Elia gedacht hat, ja, und jetzt? Jetzt hast du gedacht, du hast alles richtig gemacht. Und dann geschieht sowas. Und wir haben jetzt den Ausgang ja gelesen. Das ist nicht einfach in der Praxis. Wir stehen manchmal vor Entscheidungen und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und vor allem, was noch wichtiger ist, das ist die Entscheidung, weil hier geht es hinterher, sie erkennt, dass er das Sprachrohr Gottes sozusagen ist, dass das Wort des Herrn, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Und da möchte ich jetzt einfach mal fragen, weiß jeder, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist? Dass es mein Leben beschreibt, dass es Einfluss hat auf mein Leben. Ich kann mich für meinen Herrn und Heiland oder für den Herrn entscheiden, für Jesus Christus. Ich kann aber auch sagen, will ich nicht. Ich möchte auch da, sei mir trotzdem noch gestattet, weil ich finde es einfach so beeindruckend, Wir sind manchmal unterwegs und hier geht es jetzt auch um so Entscheidungen wie, übergebe ich mein Leben dem Herrn? Und das ist eine wahre Begebenheit. Ich lese sie einfach auch mal direkt vor, damit ich nicht Falsches auch erzähle. Da geht es um einen Kurswechsel. Der amerikanische Flugzeugträger USS Enterprise ist mit 336 Meter Länge und so weiter. Ich kürze jetzt noch ein bisschen ab. Also ein Riesenflugzeugträger. Und er war bei schlechtem Wetter auf dem Meer unterwegs. Und der Londoner Daily Telegraph, der hat dann veröffentlichte den Wortlaut des Protokolls wie folgt. Also der war unterwegs, war glaube ich auch Nebel. Funkstation 1, also Enterprise, bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Funkstation 2, an Enterprise empfehle, Sie ändern Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden. Station 1, hier spricht der Kommandant eines US-Kriegsschiffes. Ich wiederhole, ändern Sie Ihren Kurs. Station 2, nein, Sie ändern Kurs. Station 1, dies ist der Flugzeugträger Enterprise. Wir sind ein sehr großes Kriegsschiff der US Navy. Ändern Sie Ihren Kurs und zwar jetzt. Station 2, wir sind ein Leuchtturm, over to you. Ich möchte damit eins sagen. Gott spricht vielleicht auch heute zu deinem Herzen. Der Weg, den du gehst, auf dem du bist, auf dem der Flugzeugträger war, der führt ins Verderben. Ändere deinen Kurs. Nimm die Bibel in die Hand. Lies darin. Lass dich retten. Es gibt nichts Besseres. Wer Gott glaubt, hat ewiges Leben. Ich möchte vielleicht zum Abschluss, man könnte noch so viel erzählen, trotzdem aus einem Lied, was vielleicht auch das beschreibt, da geht es jetzt auch das, was Gott durch den Herrn Jesus für uns getan hat. Das spiegelt das eigentlich so ein bisschen wider. Und wer noch nicht diesen Kurswechsel vorgenommen hat, der sollte auch noch mal genau hinhören. Das Lied heißt, ich lese es dann vor, dir zulieb. Siehst du nicht dort auf dem Wege deinen Heiland gehen? Auf dem Haupt die Dornenkrone trägt er unter Spott und Hohne eine schwere Kreuzeslast. Sie erdrückt ihn fast. Im Refrain heißt es, schaue hin, welche Liebe, die ihn trieb, so zu leiden, dir zu lieb. Hörst du nicht herab vom Kreuze seinen Schmerzensschrei? Ach, er muss für dich bezahlen, deine Sünde bringt ihm Qualen. O, wie Gottes Zornesglut ihm so wehe tut. Schaue hin, welche Liebe, die ihn trieb, so zu leiden, dir zu lieb. Gehst du kalt an ihm vorüber, wenn sein Auge bricht? Sieh, er musste für dich sterben, dass du kannst geboren werden. Du sollst mit ihm auferstehen, wahres Leben sehen. Schaue hin, welche Liebe, die ihn trieb, so zu leiden, dir zu lieb. Siehe, dieser Auferstandene will dein Heiland sein. Bleibe dankend vor ihm stehen. Oder willst du weitergehen in die ewige Nacht hinein? Sage, muss das sein? Schaue hin, welche Liebe, die ihn trieb, so zu leiden, dir zu lieb. Das Navi sagt am Ende, Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich im Himmel oder in der Hölle. Da sagt Gottes Wort. Wähle den Herrn als deinen Heiland, dann bist du für immer gerettet.